Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf, mal wieder, und auch mal wieder das Thema machen darf. Ich muss schon sagen davor, klar, es ist immer viel Arbeit und vorm Thema, ich bin schon echt aufgeregt und denke mir, oh, eigentlich, ich könnte jetzt daheim auf dem Sofa sitzen oder so, gell? Aber dann denke ich mir, hey, was gibt's Besseres als die Bibel, als das weiterzusagen? Und wir werden uns heute einen richtig interessanten Text anschauen und ich freue mich drauf. Zum Anfang will ich auch noch beten und dann starten wir rein. Danke Gott für die Möglichkeit, dass wir uns hier heute wieder gemeinsam treffen dürfen, um vor allem auf dich zu schauen und in dein Wort. Ich bitte dich, dass du redest, dass du dich offenbarst. Werde du heute groß, das ist unser Wunsch. Amen. Mein Thema heißt, Christen sind wie Boote. Was es auf sich hat, das werden wir im Laufe des Themas erfahren. Christen sind wie Boote. Letztes Mal haben wir den Start gemacht, wieder etwas in unserer Themenreihe, in den Kleingruppen. Und wir sind eingestiegen in Johannes Kapitel 17. Die meisten kennen das wahrscheinlich unter der Überschrift das hohepriesterliche Gebet. Und einfach, um das mal so ein bisschen zu umreißen, es ist das letzte Kapitel, bevor Jesus verhaftet wird und dann am Ende getötet wird. Das sind quasi seine letzten Worte, bevor es wirklich an seinen letzten Auftrag geht. Und dieses ganze Kapitel ist nur ein einziges Gebet. Und es ist was ganz Besonderes, weil wir schauen rein in ein Gespräch zwischen Gottes Sohn und Gott selbst. Und allein dieser Fakt ist so groß, sage ich mal, wenn man sich das nur vor Augen führt, du darfst reinschauen, wie Jesus selbst mit Gott redet. Wir haben ein Kapitel darüber und es ist so wertvoll und so tief und es ist so viel drin. Alleine das hat mich schon, ich weiß nicht, hat mich voll mitgenommen. Ich darf da reinschauen in diese Beziehung, in dieses Gespräch. Und es geht um man kann das Kapitel in so drei Themen aufteilen. Jesus betet für sich selbst, das haben wir uns letztes Mal angeschaut, die Mädels wahrscheinlich auch. Er sagt, Gott, ich habe dich verherrlicht, verherrliche du jetzt auch den Sohn, verherrliche mich. Dann kommt der zweite Teil, Jesus betet für seine Jünger. Und dann kommt nächstes Mal der dritte Teil, Jesus betet für alle zukünftigen Gläubigen. Und heute schauen wir uns den zweiten Teil an. Jesus betet für seine Jünger, aber wir werden merken, was er hier betet, betrifft auch alle Christen. Jetzt wollen wir zusammen den Text lesen. Johannes 17, die Verse 11 bis 18. Ich lese ab Vers 11. Und ich bin nicht mehr in der Welt, diese aber sind in der Welt und ich komme zu dir. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, gleich wie wir. Als ich bei ihnen in der Welt war, bewahrte ich sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast. Habe ich behütet und keiner von ihnen ist verloren gegangen, als nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt würde. Nun aber komme ich zu dir und rede dies in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hasst sie, denn sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Gleich wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende auch ich sie in die Welt. Wir merken, ein Wort kommt ziemlich häufig vor, es wird wohl jedem aufgefallen sein, das Wort die Welt. Die Welt, es kommt bei mir in diesen paar Versen 12 Mal vor. Und wir merken auch, der Text ist nicht so einfach zu verstehen, das haben wir auch letztes Mal mit den Jungs schon gemerkt, im ersten Teil, man muss ein bisschen graben, man muss ein bisschen gucken, was der Kern ist. Und das wollen wir auch jetzt zusammen machen. Erstmal sollten wir wissen, was ist mit der Welt gemeint. Ich glaube, es ist klar, dass nicht der Planet, die Erde gemeint ist, zumindest nicht nur. Jesus sagt dann, Ich bin nicht mehr in der Welt, diese aber sind in der Welt. Klar, er verlässt die Erde an Himmelfahrt und die Jünger bleiben eben auf dieser Erde. Aber später kommen wir auch zu dem Teil und wir haben es gerade gelesen, dass er sagt, die Welt hasst sie. Wir merken, okay, der Planet Erde hasst einen wahrscheinlich jetzt nicht so gezielt. Er hat noch keinen Stein irgendwie mit Absicht ein Bein gestellt oder solche Geschichten. Also darum kann es nicht nur gehen. Es geht um was anderes. Mit der Welt meint Jesus vor allem die Vergänglichkeit und die Gottlosigkeit, die auf dem Planeten stattfinden. Und das merken wir auch, wenn wir im Evangelium vorgehen, ganz am Anfang zum berühmtesten Vers, dass er sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Und auch da sind wir schon drauf eingegangen. Es ging um die verlorenen, vergänglichen Menschen. Die Gottlosigkeit in der Welt, damit ist in diesem ganzen Abschnitt die Welt gemeint. Das müssen wir wissen, um danach natürlich das Ganze zu verstehen. Und Jesus sagt jetzt im Text, ich verlasse die Welt, aber sie, die an mich glauben, bleiben in der Welt. Und deshalb, Vater, bewahre du sie, denn ich bin nicht mehr bei ihnen. Wenn wir uns das am Anfang klar gemacht haben, hier geht es darum, dass Jesus selbst, Gottes Sohn, zu Gott betet. Wie hoch ist wohl die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Gebet erhört wird? 100%. Und wie viel von diesem Gebet wird wohl erhört? 100%. Und das macht es auch so besonders, dass er sagt, hey, wenn Jesus um was bittet und es ist eine Bitte, dann wird es 100% erfüllt. Das ist eine sichere Zusage. Wenn Jesus darum bittet, dann wird es erhört, weil er ist Gottes Sohn. Und jetzt bittet er hier darum, sie bleiben in der Welt und ich habe sie bis hierher bewahrt, aber jetzt gehe ich und deshalb, Gott, bewahre du sie. Wenn wir jetzt zurückdenken, Jesus war mit den Jüngern unterwegs über eine längere Zeit, ist den Jüngern in der Zeit was zugestoßen, weil Jesus sagt, ich habe sie ja bewahrt. Und wir merken, nö, eigentlich nicht. Klar, sie lebten nicht im Luxus und sie waren gewiss auch nicht überall beliebt, aber zugestoßen ist sie nichts. Keinem ist jetzt was Schlimmeres passiert, zu essen hatten sie auch. Als der Sturm tobte und sie dachten, sie sterben, da hat Jesus sie bewahrt. Die sind durchgekommen. Und er sagt, hey, solange ich da war, habe ich sie bewahrt. Und jetzt, Gott, übergebe ich dir diesen Auftrag, weil ich muss sie verlassen. Wenn es so ist, dann müssen wir nur ein bisschen weiterschauen, wie es mit den Aposteln weitergeht, als Jesus sie verlässt. Und da lesen wir kurz drauf, schon in der Apostelgeschichte, dass Herodes Jakobus mit dem Schwert töten lässt. Und auch wenn die anderen Enden der Jünger in der Bibel nicht vorhanden sind, so gibt es doch einige geschichtliche Überlieferungen. Und egal wie, wir merken, der eine wird vom Tempel geworfen, der andere wird gekreuzigt, der nächste wird ausgepeitscht, zu Tode gepeitscht, einer mit Speeren durchbohrt. Johannes wird ins Exil geschickt, was kein Sommerhaus auf einer Insel ist, sondern der irgendwo in einer Höhle hauste und wartete, bis er eben stirbt. Und schauen wir uns Paulus an, der auch einer der Apostel ja war für die Heiden. Und er sagt in Römer 8, Vers 36, um deinetwillen werden wir getötet, den ganzen Tag wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Da stellt sich uns doch die Frage, hat Gott versagt? Jesus bittet ihn doch gerade darum, hey, ich habe sie bewahrt, ich war hier bei ihnen und ihnen ist nichts passiert und jetzt gehe ich, bewahr du sie und was passiert? Kurz drauf, die Apostelgeschichte schließt ja direkt an die Evangelien an, wird der Erste schon getötet von Herodes. Und durchweg sehen wir, sie müssen nur leiden. Und es stellt sich doch die Frage, hat Gott versagt? Wir dachten, wenn Jesus um was bittet, dann muss es doch erfüllt werden, oder? Was ist da passiert? Und während Rasmus, es geht um was ganz anderes. Dazu lese ich einen Vers aus Sprüche 4, Vers 23 und da steht, bei der Vers sagt es am besten aus, mehr als alles andere bewahre dein Herz, denn davon geht das Leben aus. Wir merken, das sind die gleichen Worte. Bewahre. Jesus sagt, bewahre sie und die Bibel sagt uns, mehr als auf alles andere, mehr als auf deinen Körper und auf deinen Wohlstand und deine Gesundheit und dass es dir gut geht, achte auf dein Herz. Denn da geht das Leben aus. Das ist das Wichtigste. Und Jesus sagt oft genug, mir nachzufolgen ist kein Zuckerschlecken und kein Ponystreicheln, sondern es ist sein Kreuz auf sich zu nehmen, sich selbst zu verleugnen, zu sterben. Dein alter Mensch muss sterben und er sagt, und es tut weh. Und er sagt, mir zu folgen bedeutet Leiden. Und er sagt auch hier, die Welt wird dich hassen, es wird schwer sein. Und wer dann davon ausgeht, dass es hier darum geht, dass Gott sie bewahrt, dass es ihnen immer gut geht, der hat nicht ganz verstanden, worum es da geht. Und wenn wir dann weiter gucken, dazu lesen wir nochmal aus Römer, die Stelle dann aber weiter, Römer 8, Vers 36 und dann folgende: Um deinetwillen werden wir getötet, den ganzen Tag wie Schlachtschafe sind wir geachtet, aber in allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, weder Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch ein anderes Geschöpf zu scheiden vermag von der Liebe, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und Paulus sagt, ja, wir müssen viel leiden, aber er sagt, wir überwinden weit. Nicht nur so, wir kommen gerade durch, sondern sagt, hey, weit, steht in keinem Verhältnis. Wenn Jesus darum bittet, dass Gott die Jünger bewahren oder beschützen muss, ich nur was in Gefahr ist. Und hier müssen wir ganz klar erkennen, hier geht es nicht um den Körper, hier geht es nicht um das Drumherum, sondern bewahrt werden muss das, was in einem ist. Weil sonst hätte Gott versagt. Und dann muss uns auch klar werden, wenn es ums Herz geht, dann nimmt es uns nicht raus. Ich glaube, manchmal kommt es uns so vor, dass wir sagen, hey, also wir sind ja bewahrt, oder? Kein Krieg, keine Hungersnot. Ehrlich gesagt, wir leben in einem riesigen Luxus. Und dass man sich denkt, ja, aber uns, Gott hat uns bewahrt, das passt schon so. Und klar, Gott hat uns bewahrt, aber das, worum Jesus vor allem bittet, ist was anderes. Ist dein Herz. Und ich hatte es vor 2 Wochen in meiner Einleitung angesprochen, was Gott an die Gemeinde Laodicea sagt, dass er sagt, dein Herz, deine Liebe, die in dir ist, die hat nachgelassen. Er sagt, ich habe dich drumherum bewahrt. Er sagt auch zu Laodicea, du lebst im Reichtum und es geht dir gut. Aber sagt, dein Herz, dem geht es nicht gut. Wenn Gott unser Herz bewahrt, wenn Jesus darum bittet, ist es dann nicht eine Art Freifahrtschein für uns? Zu sagen, hey, Jesus bittet ja drum, Gott erhört es ja auf jeden Fall. Eigentlich kann ich machen, was ich will. Gott bewahrt ja mein Herz, oder? Es ist ja sicher bei ihm. Kann ich jetzt nicht losgehen und sagen, okay, hey, mein Herz ist bei Gott bewahrt, ich kann jetzt machen, was ich will? Und auch da sehen wir wieder eine Parallele zum Römerbrief, wo Paulus fragt, weil es ziemlich ähnlich ist, wenn die Gnade so groß ist, sollen wir dann nicht weiter sündigen, damit die Gnade noch größer wird? Und er sagt, nein, niemals, wir sind doch der Sünde gestorben, wie kann ich weiter in ihr leben? Und genauso ist es auch beim Bewahren des Herzens. Er sagt, ja, Gott bewahrt dein Herz, aber du stehst nicht nur dabei und tust nichts, denn sonst hättest du es nicht verstanden. Ich kann nicht erwarten, dass ich den ganzen Tag mein Herz fülle mit Filmen, Serien, Zocken, meinen Wünschen, das, was mich interessiert, meine Hobbys, die Schule, alles drumherum. Damit fülle ich mein Herz und dann erwarte ich, ja gut, aber Gott wird mich schon zu einem brennenden Christen machen und ich weiß nicht, der wird schon dafür sorgen, dass dann der Rest läuft, weil ist ja seins. Wir können, genauso wie wir nicht einfach weiter sündigen können und sagen, ja, damit die Gnade größer wird, können wir nicht den ganzen Tag unser Herz voll müllen und sagen, ja, Gott wird es schon bewahren. Passt schon. Und auch wenn keiner vielleicht bewusst so denkt und es schon gar nicht ausspricht, glaube ich doch, dass es immer wieder vorkommt, dass es unser Leben sagt. Dass wir sagen, ja klar, ich bin Freitag in der Jugend und Sonntag schon auch im Gottesdienst und ja, den Rest passt schon, mache ich dann halt so, wie ich denke, oder? Und auch wenn wir es vielleicht nicht denken, oder es aussprechen, machen wir es vielleicht doch oft. Wie sieht die Woche aus? Er sagt mehr als alles andere, behüte dein Herz. Und den Auftrag, der geht an uns und den Auftrag gibt auch Jesus an Gott weiter. Und so gehen wir weiter. Der Christ bleibt in der Welt. Verse 14 bis 16. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hasst sie, denn sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Wir hatten uns am Anfang schon damit beschäftigt, was die Welt ist. Und jetzt sagt Jesus, ich gehe von der Welt, aber sie bleiben da. Und er sagt sogar noch weiter, ich bitte dich nicht, dass du sie von der Welt nimmst. Und jetzt stellt sich die Frage, okay, wenn Jesus die Welt verlässt, warum müssen seine Nachfolger dann da bleiben? Und dann die weitere Frage, okay, wenn sie dann da bleiben müssen, wie sollen sie sich dann verhalten? Weil sie sind ja scheinbar nicht von der Welt. Sie gehören ja wohl nicht dazu. Wenn Jesus die Welt verlässt, warum bleiben seine Nachfolger da? Wäre es nicht viel schöner gewesen, wenn an Himmelfahrt alle hochgegangen wären, Jesus mit seinen Jüngern, und dann alle hochgefahren wären in den Himmel? Wäre irgendwie, das wäre Happy End. Für die Jünger auf jeden Fall. Die hätten es dort schöner gehabt, als das, was sie hier erwartet hat. Aber die Frage bleibt dann natürlich, was wäre mit dem Rest der Welt passiert? Und klar hätte Gott auch Engel schicken können oder Träume oder Visionen oder Gegebenheiten, um Menschen anzusprechen, aber es macht er nicht. Und eigentlich ist es was Gutes, denn er sagt, pass auf, ich habe einen riesen Plan mit der Welt. Wie Max gesagt hat, Gott hat nach den ersten zwei Kapiteln nicht das Buch zugeschlagen und gesagt, okay, sorry, du hattest deine Chance, das war's, sondern sagt, hey, ich habe einen Plan. Ich habe einen riesen Plan, um die Menschen zu retten, um Menschen zu mir zu holen. Und dann sagt er, und du darfst teilhaben. Und deshalb sagt Jesus, gibt Jesus ihnen auch den Auftrag. Er lässt sie nicht einfach zurück am Ende, sondern er sagt, mache zu Jüngern alle Völker und tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu halten, was ich euch befohlen habe. Und deshalb sagt Jesus auch in diesem Gebet, ich bitte dich nicht, dass du sie wegnimmst. Sie sollen hier bleiben. Ich habe noch was vor mit denen. Ich gebe dir noch einen Auftrag, bevor ich gehe. Und das sagt Jesus an vielen Stellen. Er sagt, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Ja, wenn ihr weg wärt, dann hätte die Welt kein Licht mehr. Und es gibt noch viel mehr Stellen und Aufforderungen. Jesus lässt seine Nachfolger nicht einfach zurück, sondern er gibt ihnen einen Auftrag. Und der Auftrag gilt für alle. Deshalb ist diese Bitte hier, nimm sie nicht weg. Und es ist was Schönes, denn man muss sagen, jeder Mensch, der Christ ist, der sollte sich eigentlich niemals nutzlos fühlen, der sollte keine Minderwertigkeitskomplexe haben, denn du bist hier, weil du einen Auftrag hast. Und anders gesagt, wenn du keinen Auftrag hättest, dann wärst du jetzt nicht hier, sondern dann wärst du bei Gott, dann hättest du wohl deinen Auftrag erfüllt. Ein Missionar hat mal gesagt, ich habe leider nicht mehr gefunden, wer es war, gesagt, ich bin unsterblich, bis ich meinen Auftrag hier erfüllt habe. Und es entscheidet Gott, wann der Auftrag zu Ende ist. Aber wenn du ein Christ bist und noch auf der Welt bist, dann gilt es für dich. Du hast einen Auftrag. Jesus hat dich extra hier gelassen. Und genauso lässt er dich nicht einfach hier und sagt, ja, mach mal, sondern er gibt dir auch Gaben. Und das sehen wir auch. Er sagt, in 1. Korinther geht es um den Körper, er sagt, jeder, der zu ihm gehört, ist Teil der Gemeinde und bekommt als Teil des Körpers auch eine Gabe und einen Auftrag. Und er sagt, gerade in diesem Kapitel, gerade die, von denen wir denken, sie sind klein und schwach, gerade sie haben eine wichtige Aufgabe, dass keiner gering geachtet wird. Und das sagt dieser Vers auch, dass er sagt, ich lasse euch hier, du hast einen Auftrag. Wenn du hier bist und sagst, hey, ich bin ein Kind Gottes, ich gehöre dazu, dann hast du einen Auftrag. Darum bist du in der Welt. Darum hat Gott dich hier gelassen. Darum ist Jesus nicht mit seinen Jüngern hochgefahren, sondern gesagt, behalte sie hier, ich bitte nicht, dass du sie wegnimmst. Dann bleibt meine Frage natürlich, wenn du diesen Auftrag hast, Und wir haben hier im Text erkannt, du hast ihn. Erfüllst du ihn auch? Tust du einen Dienst? Lebst du so, dass die Menschen sehen, wer Jesus ist? Weil du bist das Licht in der Welt, deshalb lässt er dich hier. Wie viel Zeit steckst du da rein und wie viel Energie? Oder ist es nur ein Teil von dir, du sagst Freitagabend und der Rest der Woche läuft so? Ist dir klar, dass du den Auftrag hast und meine Frage ist, erfüllst du ihn? Weil darum hat Jesus dich hier gelassen. Und die zweite Frage, wie soll denn das Leben als Christ in der Welt aussehen und funktionieren? Verse 15 und 16, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sie sind nicht von der Welt, gleich wie ich nicht von der Welt bin. Christen sind nicht von der Welt und doch mittendrin. Wie soll das aussehen? Und ich habe in der Predigt ein schönes Bild dazu gehört, der sagt, stell dir mal das Meer vor. Riesiges Wasser. Und dann stell dir vor, mitten in dem Meer, da schwimmt ein Boot. Und dieses Boot gehört ins Wasser. Dieses Boot würde seine Mission, seinen Lebensinhalt und seinen Auftrag verfehlen, wenn es an Land wäre. Wenn es noch in der Werft wäre und irgendwo da rumstehen würde, dann hätte es seinen Auftrag nicht erfüllt. Es gehört ins Wasser. Aber das Wasser gehört nicht ins Boot. Sonst geht's he. Man sagt, genau so ist es mit dem Christen. Der Christ gehört in die Welt. Der gehört mitten rein. Wenn er nicht dort ist, dann hat er seinen Auftrag verfehlt. Aber die Welt gehört nicht in den Christen rein. Wenn wir uns als Christen zurückziehen und so schön wir uns das manchmal vorstellen mögen, irgendwo nur mit Christen, ist schon toll. Aber dann erfüllen wir unseren Auftrag nicht. Dafür hat Jesus uns nicht zurückgelassen. Und deshalb ist es okay, wenn du in einer Klasse bist, wo lauter Nicht-Christen sind. Wo Leute sind, die sich nicht drum scheren, die machen, was sie wollen. Die vielleicht sagen, die Bibel ist ein alter Schinken, keine Ahnung. Es ist okay, wenn du zwischen lauter Nachbarn wohnst, die sagen, hey, von Gott will ich nichts wissen. Es ist auch okay, dich mit Leuten zu treffen, die auch keine Christen sind und die sagen, ich weiß, damit kann ich nichts anfangen. Für mich ist das alles eine Geschichte, eine alte. Ist okay. Aber es ist nicht okay, wenn auf einmal ihre Ansichten in dich reinfließen. Es ist nicht okay, wenn du dich dann nur mit deinen Freunden triffst und auf einmal merkst, oh, jetzt fluche ich auch. Oh, jetzt mache ich auch nur noch das, was mir Spaß macht. Jetzt lebe ich auch nur noch nach meinem Willen, so wie meine Nachbarn. Meine Nachbarn leben nur fürs Auto. Blöd, ich sollte vielleicht auch ein neues vorne haben. Weil dann ist es so, als ob wir anfangen, mit dem Eimer das Wasser in unser Boot zu schöpfen. Und dann ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis das Boot ein Teil des Meeres ist. So sollten wir durch die Welt gehen. Die Frage bleibt natürlich, okay, wenn das Denken der Welt und ihre Ziele das Meer ist, das Wasser, wo nicht in unser Boot gehört, dann ist die Frage, gut, was gehört dann rein? Irgendwo mit müssen wir unser Boot ja vollpacken. Und das sagt auch das Gebet von Jesus, er sagt in Vers 17, heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Oder die NGÜ schreibt, mache sie durch die Wahrheit zu Menschen, die dir geweiht sind. Dein Wort ist Wahrheit. Sag, damit kannst du dich füllen. Sagt er, da ist es, dein Wort. Nicht meine Meinung. Ist am Ende genauso, wie wenn ich das Wasser reingeschöpft hätte. Nicht das Denken deiner Nachbarn, deiner Freunde, sondern Gottes Wort. Sagt, füll dich damit. Mach damit dein Boot voll. Lass es in dich reinfließen. Mach es voll. Das ist die Wahrheit. Daran kannst du festhalten. Und dann werden sich automatisch zwei Sachen erledigen. Erstens, wenn du voll mit der Wahrheit bist, mit Gottes Wort, dann kann kein Wasser reinkommen. Weil was voll ist, kann nicht voller werden. Da passt nichts mehr rein. Füll dich damit, dann musst du keine Sorgen haben, dass irgendwas anderes eindringt. Und der zweite Teil ist auch, dann erfüllst du automatisch deinen Auftrag. Weil wer voll ist mit Gottes Wort, da kommt es auch wieder raus. Und deshalb sagt dieser Vers, hey, heilige sie in der Wahrheit. Füll sie damit auf. Mach das Boot voll. Und dann kannst du aufs Meer schwimmen, dann kannst du ins Wasser schwimmen, da passiert nichts. Da kannst du durch die ganze Welt gleiten, bis zu seinem Hafen, wo es hingehört, wo es hin will. Aber bis dahin muss es eben durch das Wasser, dafür ist es gemacht. Und das ist meine Aufforderung heute. Und das ist das, was Jesus hier bittet. Er sagt, hierum geht's, um dein Inneres. Pack's voll. Pack's voll mit Gottes Wort und dann geh los. Dann geh los in die Welt, weil dafür lasse ich dich da. Ich hätte dich auch mitnehmen können, aber ich lasse dich da. Und ich lasse dich nicht alleine stehen. Und deshalb drei Punkte, die wir aus diesem Text mitnehmen wollen, ganz kurz. Bewahre dein Herz, erfüll deinen Auftrag, darum bist du auf der Welt, und füll dich mit Gottes Wort. Dann bist du dafür auch gerüstet. Amen.